DW Menschen und Märkte.
Und damit willkommen zum Deutsche Welle Wirtschaftspodcast und dies sind jetzt unsere Themen. Rückrufaktionen werden zur Routine. Autohersteller rufen ihre Fahrzeuge immer häufiger in die Werkstätten zurück. Wie krisenfest sind Deutschlands Banken? Auf dem Bankentag wurde eine Zwischenbilanz gezogen. Wie würden die Geldinstitute mit einer neuerlichen Eurokrise klarkommen? Und alt, aber nicht abgeschrieben, immer mehr Unternehmen setzen auf Arbeitskräfte jenseits der 50. Mein Name ist Jörg Brunsmann. Herzlich willkommen. Verkauft ist verkauft, ja, sollte man denken. Gut, in der Tat, es ist ja wirklich so, kaum Bäcker, Zeitungshändler oder Textilverkäufer hat massenhaft meckernde Kunden in seinem Laden stehen. Aber in der Elektronik- oder Autoindustrie, da sieht's schon anders aus. Deren Produkte sind so komplex, zudem größtenteils so langlebig. Das heißt, Konstruktions- und Baufehler, die machen sich da teilweise erst nach Jahren bemerkbar. Und im schlimmsten Fall hilft dann nur eins, ein Rückruf. Der japanische Autokonzern Toyota erlebt das gerade. Fast 6,4 Millionen Autos müssen zurück in die Werkstätten, denn es gibt mögliche Sicherheitsmängel. Schon einmal, 2010, hatte Toyota Millionen Fahrzeuge zurückgerufen und die Japaner sind damit nicht alleine. Gerade in der Autobranche werden Rückrufaktionen zur Routine. Klaus Ulrich.
Der größte Autohersteller der Welt sorgt wieder einmal mit einer spektakulären Rückrufaktion für Schlagzeilen. Der japanische Toyota-Konzern muss erneut Millionen von Fahrzeugen wegen technischer Probleme in die Werkstätten rufen. Insgesamt sind es mehr als 6 Millionen Autos, in Europa 825.000, davon rund 92.000 alleine in Deutschland. In Nordamerika, wo Toyota besonders stark im Markt vertreten ist, seien mehr als 2,3 Millionen Halter angeschrieben worden, hieß es seitens des Konzerns. Und das alles zu einer Zeit, in der sich der Autobauer gerade erst von den Auswirkungen einer ähnlichen Aktion erholt hatte. Die Behörden auf dem wichtigen US-Markt hatten dem japanischen Branchenprimus vorgeworfen, in den Jahren 2009 und 2010 Rückrufe wegen rutschender Fußmatten und klemmender Gaspedale verzögert zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte Toyota in den USA im Rahmen eines Vergleichs 1,2 Milliarden Dollar gezahlt, um ein Strafverfahren abzuwenden. Toyota war vorgeworfen worden, das Ausmaß der damaligen Mängel vertuscht und die Öffentlichkeit wiederholt belogen zu haben. Bei Unfällen sollen damals zahlreiche Menschen zu Tode gekommen sein. Rückrufaktionen seien bei Toyota mittlerweile ein Running Gag, sagt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Das Unternehmen büße damit den Nimbus der Qualität ohne Fehler mehr und mehr ein. Die Folge seien geringere Margen, die Toyota im Markt gegenüber den Wettbewerbern erzielen könne. Der Konzern gehe geschädigt aus dieser Situation.
Aber die Automobilindustrie insgesamt geht gestärkt aus dieser Serie raus, denn das Bewusstsein bei den Autobauern ist erheblich gestiegen, dass man mit Sicherheit von Fahrzeugen auf der Straße nicht spielen darf, dass das ein sehr hohes Gut ist, dass in der Zukunft bei den Autobauern Themen, die sicherheitsrelevant sind, nicht oder kaum mehr vertuschelt werden.
General Motors hatte erst jüngst nach massiver Kritik von US-Politikern in der Affäre um eine tödliche Pannenserie höchste Transparenz versprochen. Vorstandschefin Mary Barra musste sich bei Anhörungen im Kongress dafür rechtfertigen, dass General Motors mehr als 10 Jahre gebraucht habe, um die ersten Autos wegen Problemen mit dem Zündschloss zurückzurufen. Bei Unfällen, die auf fehlerhafte Zündungen zurückgeführt werden, sollen mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sein. Mittlerweile wurden 2,6 Millionen Fahrer deswegen angeschrieben.
Nach General Motors oder mit General Motors hat jeder Autobauer der Welt verstanden, jeder Vorstand hochsensibilisiert, dass man sofort reagieren muss und deshalb hat Toyota so schnell reagiert. Trotzdem ist der Rückruf sehr groß. Das hängt damit zusammen, dass man heute in bestimmten Architekturen bei den Autobauern arbeitet, dass viel Gleichteile, Modulstrategien genutzt werden, die dazu führen, dass eben ein Teil in vielen Fahrzeugreihen verbaut ist und wenn da ein Konstruktionsfehler drin ist, dann hat man gleich diesen Masseneffekt.
Auch bei anderen Herstellern kommen Rückrufe häufiger vor. Ford hatte vor kurzem fast 435.000 Autohalter, vor allem in Nordamerika, wegen verschiedener technischer Probleme angeschrieben. In einem Fall könnten Rostschäden dazu führen, dass die Lenkkontrolle beeinträchtigt wird. BMW rief Anfang April 232 Autos wegen möglicherweise defekter Verschraubungen im Motorraum zurück. Ob der Rückruf auf andere Länder ausgeweitet wird, werde geprüft, erklärte BMW damals. Volkswagen hatte im Herbst weltweit 2,6 Millionen Autos mehrerer Marken zurückgerufen. Es war eine der größten Aktionen dieser Art in der Geschichte des Wolfsburger Konzerns. Dass die Rückrufe in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, sei verständlich, meint der Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ich denke, das ist an erster Stelle die Vorsicht, weil die Unternehmen eben sehr große Schadenersatzforderungen seitens der Kunden fürchten. Dort hat man ja in der Vergangenheit gesehen, dass teilweise hohe Millionenbeträge für einzelne Personenschäden oder auch Sachschäden gezahlt werden mussten. Und um dem aus dem Wege zu gehen, um das zu vermeiden, glaube ich, werden in erster Linie hier diese Rückrufaktion gestartet, weil das dann immer noch der kleinere Aufwand ist, verglichen mit eben sehr teuren Schadenersatzzahlungen.
Immer wieder werden in Fachzeitschriften Mängel an bestimmten Fahrzeugmodellen angeprangert, ohne dass die Hersteller den betroffenen Kunden Kulanz gewähren oder gar Rückrufaktionen starten. Anscheinend kann es sich für die Autobauer lohnen, Konstruktionsfehler zu verschweigen.
Sie wägen sicherlich ab und das kann man oder muss man auf jeden Fall heftig kritisieren, dass dort quasi eine kaufmännische Abwägung getroffen wird über die möglichen Schäden und dann die Entscheidung, ist es günstiger, an die Öffentlichkeit zu gehen und Autos zurückzurufen oder ist es günstiger, einfach zu warten. Da hat man sicherlich nicht den direkten offenen Weg gewählt und hat das versucht, eher so ein bisschen hinterm Berg zu halten, in der Hoffnung, man komme ganz gut durch. Und ich glaube, heute ist die Tendenz ganz klar, die Karten doch möglichst früh und offen auf den Tisch zu legen.
Auswirkungen auf die Aktienkurse brauchen die Autokonzerne kaum zu befürchten. Im Tagesgeschäft an der Börse gehe man oft über Rückrufaktionen hinweg, schlicht und einfach, weil sie so häufig seien. Nur wenn es sich um gravierende Mängel mit nachweisbaren Todesfällen handle, die dann möglicherweise auch noch vertuscht werden sollten, sei das anders.
Dann haben wir auch sofort natürlich einen Effekt auf die Börse, weil es dann doch um gravierende Einflüsse geht. Aber ansonsten sind Rückrufaktionen leider, muss man sagen, fast schon zur Routine geworden.
Klaus-Ulrich berichtete. Die nächste Krise kommt bestimmt. Ach, hoffentlich nicht, sagen jetzt die Manager der Banken. Die sind nämlich froh, dass sie die letzte, die große Euro-Krise, halbwegs unbeschadet überstanden haben. Das aber auch nur dank massiver Staatshilfen. Die Politiker gaben seinerzeit Milliardenbürgschaften aus Steuergeldern. Nee, doch, die nächste Krise kommt bestimmt, sagen jetzt die Politiker. Und dann, so die Forderung, sollen die Banken auf eigenen Füßen stehen. Es sollen dann keine üppigen Hilfsmilliarden des Steuerzahlers mehr nötig sein. Also, es hilft nichts, auch wenn die Banken die Krisengedanken gern an die Seite schieben. Die Geldinstitute müssen krisenfest gemacht werden. Wie das funktionieren soll, wie weit man schon gekommen ist, das war das wichtigste Thema des heutigen Bankentages. Jan Plate.
Die Eurozone braucht ein stabiles Bankensystem. Und die Banken benötigen eine stabile Eurozone. So steht es auf der Internetseite des Bankenverbandes zum Bankentag. Sind die deutschen Geldhäuser sicherer als vor der Krise? Auf dem Parkett im Frankfurter Börsensaal antworten Händler darauf nur zögerlich und zurückhaltend. Ja, es sind Lehren gezogen worden, heißt es. Die Kapitalpuffer der Banken seien größer, aber es bleibe genug Arbeit. So sieht es auch Manfred Schlumberger, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter BHF Trust.
Also ich glaube, so ganz schnell dürfte die Krise noch nicht kommen. Also so perfekt ist die Vorbereitung noch nicht. Ich glaube, sie sind heute in einem besseren Zustand, als sie das vor der letzten Krise waren. Aber ich denke, da müssen schon noch einige Schritte in den nächsten Jahren gemacht werden. Und das sieht man ja auch an der Bewertung, wie diese Banken bewertet werden, in der Regel weit unterm Buchwert. Und ich denke, das bringt das auch zum Ausdruck, was dort noch zu tun ist.
Für die Zukunft soll es zwar mit der Bankenunion einen Abwicklungsfonds für Banken geben. Dadurch soll der Steuerzahler in einer neuen Krise weniger belastet werden. Der Topf zur Bankenabwicklung soll in den nächsten 8 Jahren mit 55 Milliarden Euro gefüllt werden. Doch das ist den meisten Experten zu wenig. Auch für Mark Zandi, Chefvolkswirt der Ratingagentur Moody's, ist das nicht adäquat.
Of all the things that been going on here in Europe, the one thing that makes me nervous is the fact that the bailout fund doesn't appear to me to be adequate.
Zumal sich einige fragen, was mit deutschen Geldhäusern passiert, wenn es global an den Finanzmärkten zu Turbulenzen kommt, zum Beispiel in Italien. Das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Italienische Banken machen nicht nur Mark Zandi von Moody's Sorgen.
So the Italian banks, you know, they would be a place where I'd be a bit nervous relative to other banks.
Mancher setzt Hoffnung in den geplanten Stresstest. Er dürfte strenger werden als die beiden vorherigen. In den nächsten Monaten werden Banken getestet, ob sie zum Beispiel einem deutlichen Konjunktureinbruch standhalten. Die Europäische Zentralbank wird Ende des Jahres die Aufsicht über die größten Banken der Eurozone übernehmen. Davor werden die Banken dem Gesundheitscheck unterzogen. Im Frankfurter Börsensaal werden der Stresstest und die Rolle der EZB zwiespältig gesehen. Die Europäische Zentralbank will, dass die Banken mehr Kredite vergeben. Dadurch soll die Konjunktur angekurbelt werden. Andererseits wollen die Banken im Rahmen des Stresstests Risiken eher meiden. Kommt der versprochene Wandel bei den Banken voran? Es gibt Druck von den Kunden und der Politik, fairer, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten. Zweifel bleiben. Vermögensverwalter Manfred Schlumberger beschreibt es so.
In erster Linie sind es natürlich weiterhin den Aktionären, natürlich auch den Mitarbeitern verpflichtet. Ich glaube nicht, dass sich da an der grundsätzlichen Ausrichtung was geändert hat. Aber ich glaube, was man einfach gesehen hat, dass die Erträge, die man als Bank im Investmentbanking erzielen konnte, vielleicht sogar auch heute noch erzielen kann, dass man die natürlich nicht als typisch für den ganzen Sektor nehmen darf. Und ich denke, da war eben ein gewisser Druck, insbesondere vor der Finanzkrise, da wirklich auch solche Erträge, Zahlen wie 25% Eigenkapitalrendite, dass man die auch im normalen Kundengeschäft erreichen kann. Und das ist völlig illusorisch.
Der Bankentag und welche Gedanken Banken und Anleger sich da gemacht haben, Jan Plate berichtete. Arbeiten bis weit über das 60. Lebensjahr hinaus, so sieht die Zukunft für die meisten deutschen Arbeitnehmer aus. Die Zeiten, in denen man schon mit Mitte, Ende 50 in den Ruhestand gehen konnte und von der Rente dann auch noch gut leben konnte, die werden demnächst definitiv vorbei sein. Für viele Arbeitnehmer gibt es allerdings noch ein anderes Problem. Denn wer heute älter als 50 ist und seinen Job verliert, der hat echte Probleme, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Wird sich das in Zukunft auch ändern? Gut möglich. Es gibt bereits erste Unternehmen, die vermehrt auf ältere Arbeitnehmer setzen. Manfred Böhm hat in Solingen eine solche Firma besucht.
Auf dem Gelände der Robert Herder GmbH und Co. KG im Solinger Stadtteil Ohligs spürt man auf Schritt und Tritt Tradition und Geschichte eines Handwerks, das Solingen weltweit als Stadt der Messer bekannt gemacht hat. In einem über 100 Jahre alten Fabrikgebäude werden auf zum Teil kaum viel jünger aussehenden Maschinen Messer geschliffen und gefertigt, und zwar in traditioneller Handarbeit.
Wir sind noch einer der Hauptverfechter hier in Solingen vom alten Zöpken, vom alten Küchenmesser, was die Oma natürlich auch so kannte, was immer sehr lange scharf blieb. Das stellen wir mit einer runden Million Stück im Jahr her.
Sagt Geschäftsführer Frank Daniel Herder, dessen Urgroßvater Robert die Firma 1872 an gleicher Stelle gegründet hatte. Es gäbe heute auf dem Markt nur noch wenige Messer, die noch genauso hergestellt werden wie vor 100 Jahren, so Herder weiter. Und das gilt für alle in der Firma produzierten Messersorten. Als Grundmaterial für die Messer, die Herder unter dem bereits vom Großvater gewählten Markenzeichen der Windmühle herstellt, wird nicht etwa rostfreier Stahl verwendet, sondern Carbonstahl.
Carbon deswegen, weil rostende Klingen, also Klingen, die anlaufen, die dunkel werden, die oxidieren beim Gebrauch durch Pflanzen, Obstsäure, bleiben einfach wesentlich länger scharf.
Das liegt sowohl an der Härte des Materials als auch an dem damit möglichen besonders präzisen Schliff. Als es noch keine Alternativen zum Kohlenstoffstahl gab, haben die Solinger Schleifmeister eine Technik der Oberflächenbehandlung entwickelt, die Rost kaum eine Angriffsfläche bietet. Das sogenannte Blauplisten, so genannt, weil der sehr feine und makellose Schliff reflektiertes Licht bläulich schimmern lässt. Mit Schleifmeister Fehrekamp arbeitete in dem Solinger Familienunternehmen einer der letzten, der diese Technik perfekt beherrschte. Kürzlich ist Fehrekamp verstorben, berichtet Frank Daniel Herder. Doch die feine Kunst der blauen Messer hat er nicht mit ins Grab genommen.
Das ist die Kammer von diesem Herrn Fehrekamp. Seine Jacke hängt noch hier, die lassen die Jungs auch hängen. alles ausgelernte Messerschleifergesellen, alles seine Ex-Lehrlinge.
Dabei hatte das Messerhandwerk in Solingen vor noch nicht allzu langer Zeit ein erhebliches Nachwuchsproblem. Seit 1969 wurde der Fachberuf des Messerschleifers nicht mehr ausgebildet. Herder ist deshalb stolz darauf, dass es dank beharrlicher Anstrengungen gelungen ist, dieses traditionelle Handwerk wieder aufleben zu lassen und es inzwischen eine 2-jährige Berufsausbildung gibt.
Was der Andrea Stefani dort vorne macht, ist das sogenannte Blaubließen auf Walrosslederscheiben. Das Vorbeiführen einer Klinge an einer Lederscheibe aus 40, 50 Jahre altem Walrossleder. Und das haben die hier über 2 Jahre erlernt bis zum IHK-Prüfungsabschluss.
Eine der aufwendigsten Techniken des Solinger Messerhandwerks kann somit weiterleben. Doch was wäre die Klinge eines Messers ohne seinen Griff? Wie beim Schleifen ist auch für die Oberflächenbearbeitung der Griffe, für die verschiedene Obsthölzer verwendet werden, Erfahrung gepaart mit Augenmaß und handwerklicher Präzision gefragt. Dieses Handwerk beherrsche sein ältester Mitarbeiter in der Firma besser als jeder andere, schwärmt der Chef. Karl-Heinz Zickel arbeitet seit seinem 13. Lebensjahr in der Solinger Messerbranche. Mit 58 wurde er arbeitslos. Doch für Herder war er damit noch nicht zu alt. Und auch als er das Rentenalter erreichte, wollte man den heute 72-Jährigen nicht nach Hause schicken.
Ich mache so 2 Tage die Woche noch hier, so ein bisschen für die Lehrlinge da sein. Wir sind ja am Ausbilden hier und ich habe schon 3 Leute, die sind auf einem guten Weg, die Sache weiterzumachen. Macht mir Spaß.
So profitieren alle, die Jungen und die Älteren, deren Können gefragt ist.
Das klappt ganz gut. Die alten Jobs werden wieder angenommen. Die jungen Leute, die werden übernommen alle, wenn sie die Lehre zu Ende haben. Das ist ja eine Basis, sage ich jetzt mal. Wenn ich dann vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr dann ein bisschen ruhiger mache.
Man müsse aufpassen, mit der Tradition nicht zu veralten, so Geschäftsführer Frank Daniel Herder. Deshalb sei die Ausbildung der Jungen unverzichtbar. Trotzdem ist das Traditionsunternehmen für das Solinger Jobcenter auch zu einem herausragenden Partner bei der Vermittlung älterer Langzeitarbeitsloser geworden. Für Herder eine logische Folge.
Ich frage ab, was bietet der Arbeitsmarkt und was für einen Erfahrungsschatz suche ich eigentlich? Will einer die Arbeit machen, ist einer befähigt dazu, dann kriegt er auch den Job. Da fallen eben auch eine ganze Reihe von über 50 an. Und weil wir das so machen, ist eigentlich erst zum Beispiel das Jobcenter darauf aufmerksam geworden, hallo, da gibt es ja die Firma Herder, die machen das ja so schon seit Jahren.
Manfred Böhm berichtete. Und das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jörg Brunsmann.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.